Wir haben uns gefragt, wer ist dieser Nathanael Akklasatto? Wer steht da drin in unserem Gemeindekalender? Und mein Vater musste die Frage beantworten. Und dann denkt mein Vater so nach, denkt er, und er antwortet nur mit dem Wort, mein Freund. Wir empfangen dich als Freund des Hauses. Nathanael war schon oft dabei bei uns in unserem Reiseteam. Und du zeichnest dich aus mit einer großen Liebe für die Menschen, die vor dir sind. Und gleichzeitig eine Autorität gegen die Mächte der Finsternis. Starken Gabe der Befreiung. Und ich kenne niemanden mit dieser Kombination, der so stark ist wie du. Und wir empfangen dich als ein Apostel hier in unserem Haus, als eine Botschafter an Christi Stadt, als ein Mann, der schon in Nationen rumreist, der Reich Gottes baut. Und wir wollen heute nicht dir zuhören, sondern Gott durch dich heute zuhören. Lass uns einen Applaus geben, Nathanael.
Euch hier zu sein heute Abend und das Wort Gottes zu teilen, ist wirklich ein Privileg für mich, hier in der Gemeinde zu sein, zu euch zu sprechen heute Abend. Vielen Dank nochmal für die Einladung an dich, lieber Edmund, lieber Daniel, aber auch an alle anderen Pastoren, Leiter der Gemeinde. Danke für euer Vertrauen. Aber ich denke, wenn man jemand hier vorne stehen lässt und zu seiner Gemeinde sprechen lässt, hat immer mit Vertrauen zu tun, oder? Und ich freue mich wirklich. Ich glaube, dass Gott heute etwas machen möchte und dass Gott heute wirklich etwas freisetzen möchte. Ich habe gebetet so in der Vorbereitung und ich habe ein Bild gesehen, das ich euch weitergeben möchte, ganz kurz. Und ich sah so eine Schildkröte, die sich ganz langsam bewegt hat. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass da Menschen sind, denen es so vorkommt, als wenn das Wachstum im geistlichen Leben so wie langsam geht. Und man arbeitet lange an einem Durchbruch, so in diese übernatürlichen Dinge hinein, von denen man oft hört. Und ich habe den Eindruck, dass heute Abend Gott Dinge freisetzen möchte. Da, wo du das Gefühl hattest, Dinge gehen langsam, es dauert oder es wiederholt sich immer wieder, dass dich heute Gott nach vorne katapultieren möchte in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Sollen wir da zusammen reingehen? Lasst uns nochmal aufstehen, ganz kurz zusammen, wenn das okay ist für euch. Wie die können. Und wir lesen im Wort Gottes, dass das Haus Gottes ist ein Haus des Gebets. Amen. Und hey, komm, wir heben nochmal so einfach zusammen unsere Stimme zu Gott, oder? Und erheben den Namen Jesus und öffnen unsere Herzen für das, was er uns heute Abend zu sagen hat. Amen. Komm, lass uns unseren Mund öffnen, lass uns beten zusammen. Halleluja. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Halleluja, wir beten dich an. Wir beten dich an, wir heben deinen Namen, Herr. Danke, dass du hier bist, Herr. Wir laden deine Gegenwart ein heute Abend in diesem Raum, Jesus, Herr. Danke für Durchbruch, König der Könige. Danke, dass du Raum einnimmst, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Dir sei aller Lobpreis, alle Ehre, alle Anbetung, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja, wir heben deinen wunderbaren Namen, Jesus, Herr. Jesus, dein Name ist der Name über alle anderen Namen. Und da, wo dein Name genannt wird, da ist Freiheit. Da, wo dein Name genannt wird, da ist Durchbruch, allmächtiger Gott, Herr. Und danke, dass alles, was versucht hat, in unserem Leben zu widerstehen, Herr, muss sich heute Abend beugen vor einem einzigen Namen. Und das ist dein Name, Jesus, Herr. Und wir rufen aus und wir proklamieren, Jesus, das ist ein Abend der Erneuerung, der Befreiung und der Wiederherstellung in Jesu Namen. Danke, dass Klarheit in unseren Gedanken ist, Herr, und Frieden in unseren Herzen und dass wir aus deinem Wort empfangen. Amen. Amen. Dankeschön. Danke, ihr dürft euch gerne setzen. Wir könnten vielleicht den ersten Slide der PowerPoint anmachen. Und ich habe ein besonderes Thema mitgebracht. Und ich habe so den ersten Monat in diesem Jahr einfach Zeit genommen, nicht durch die Gegend zu reisen und zu dienen, sondern mich um organisatorische Sachen zu kümmern und auch einfach Gott zu suchen. Und ich habe von Gott so ein Thema aufs Herz bekommen, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott sagt, dass ich einfach ausrüsten darf in diesem Bereich. Und das ist das Thema von geistlicher Kampf und das siegreiche Leben. Und weißt du, wir sind berufen, im Sieg zu leben, weil Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal gesiegt hat. Amen. Und wir wissen, dass wir mehr als Überwinder sind in ihm. Und Pastor Edmund hat eben eine wunderbare Bibelstelle oder eine Prophetie vorgelesen, wo drin es heißt, dass wir sind ein auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft. Und es sind nicht nur einzelne Priester in diesem Volk Gottes, sondern im Neuen Testament sind wir alle Priester Gottes geworden. Amen. Und ich hatte so den Eindruck für mich gehabt und den Gedanken gehabt, dass ich glaube, dass wir manchmal immer noch so in dem alttestamentlichen Priesterdienst hängen bleiben. Und was ich damit meine ist, dass wir Leute suchen, die für uns vor den Thron Gottes gehen und dort Fürbitte einlegen. Dass wir Leute suchen, die für uns die Waffen anwenden, die Gott uns eigentlich allen gegeben hat, um uns zu helfen, aus bestimmten Situationen und Umständen herauszukommen. Und natürlich ist es so, dass im Reich Gottes ist eingesetzt Leiterschaft und Dienste, die Gott gegeben hat. Aber die Wahrheit ist, dass wir zurüsten dürfen, weil wir zusammen ein heiliges, auserwähltes Volk sind. Und weil Gott jedem Einzelnen von uns, er hat dir Vollmacht und Autorität gegeben. Amen. Und ich möchte heute Abend mit uns darüber sprechen, wie wir in dieser Vollmacht und Autorität bleiben können, wie wir im Sieg leben können. Wer möchte siegreich leben in Jesus? Amen. Wer hat die Nase voll davon, so ein Rollercoaster, zu fahren im Reich Gottes, oder? Wer hat die Nase voll davon, so eine Achterbahn zu fahren und so Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen und dann immer wieder jemand, der für dich betet und dann wieder hoch und dann wieder tief und Konferenz und wieder hoch und wieder tief, oder? Das ist nicht das Leben, wofür Jesus gestorben ist, oder? Sondern, dass wir in unserem Leben den Sieg von Jesus sehen und dass wir anderen Menschen helfen, in unserem Umfeld als Verkündiger und Botschafter des Reiches Gottes auch jetzt in diesen Sieg von Jesus hineinzukommen. Und so fängt das Reich Gottes an, sich auszubreiten und sich zu multiplizieren. Amen. Halleluja. Und das Reich Gottes sind wir, seine Gemeinde, seine Kirche auf dieser Erde. Ich möchte am Anfang nur so ein ganz kurzes Fundament legen in diesem Bereich von geistlicher Kampf. Und ich habe mich so gefreut, hier zu predigen, weil ich höre selber ab und zu in die Online-Predigten von dieser Gemeinde hier rein. Und das ist so eine wunderbare Lehre, die so eine starke Substanz hat, oder? Und ich habe mir gedacht, das hilft mir, dass ich nicht so viel über Fundamente sprechen muss, sondern einfach direkt reingehen kann, weil ich sehe, da sind starke Fundamente gelegt, von denen ich selber lerne und einfach profitiere, von den wundermannen Männern Gottes, die ihr hier in der Gemeinde habt. Und auch für die, die vielleicht über Livestream zuschauen, wenn du nur über Fundamente von geistlichem Kampf gehört hast, schau einfach mal weiter in diesem YouTube-Kanal und sieh dir all die wunderbaren Predigten an, die da drin sind. Und eine Sache ist wichtig, wenn wir über geistlichen Kampf sprechen, und das ist unsere Identität in Jesus. Wenn wir über geistlichen Kampf sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir gegen irgendeinen Feind auf Augenhöhe kämpfen und wir versuchen jetzt irgendwie diesen Feind endlich mal zu besiegen. Das Fundament des siegreichen Lebens in Jesus ist das, was er vor 2000 Jahren getan hat. Und Jesus hat am Kreuz von Golgatha gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Der Sieg ist abgeschlossen. Amen. Und weißt du, dieses Wort, es ist vollbracht, gilt auch für unser Leben. Und natürlich ist es so, dass wir in unserem Leben immer wieder sehen, die Umstände sind nicht alle perfekt und wir gehen durch bestimmte Schwierigkeiten und Herausforderungen hindurch. Und trotzdem ist das Wort wahr. Egal, was uns entgegensteht, es ist vollbracht im Namen Jesus. Amen. So, und wir sind diese königliche Priesterschaft, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes geworden. Epheser lehrt uns, dass wir mit ihm versetzt sind in himmlische Regionen. Wir kämpfen nicht gegen irgendeinen großen Feind auf Augenhöhe. Wir kämpfen aus einem Versetztsein mit Jesus in himmlische Regionen. Wir kämpfen aus der Perspektive des Sieges unseren Kampf des Glaubens, oder? Amen. So, das ist das Fundament. Egal, was du heute hörst, ich möchte, dass du das mitnimmst und weißt, du bist schon Sieger in Jesus. Du hast schon den Sieg in Jesus und wir wollen sehen, wie wir diesen Sieg behalten können. Und vielleicht können wir... Ja, ich habe selber die Fernbedienung hier. Drück weiter. Ich lese das vor, weil das sehr klein ist. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte am Anfang ganz kurz definieren, was bedeutet es, ein siegreiches Leben zu führen? Weil wir können da drin verschiedene Gedanken haben. Wir können denken, ein siegreiches Leben zu führen bedeutet, ganz viel Geld auf dem Konto zu haben. Ein siegreiches Leben zu führen bedeutet vielleicht ein großes Haus zu haben. Und ich versuche so zu sehen, was bedeutet ein siegreiches Leben aus Perspektive Gottes? Und manchmal haben wir vielleicht eine Definition von siegreichem Leben, die nur hier in unserer europäischen oder westlichen Welt funktioniert, oder? Und wenn wir dann sagen, hey, ein wunderschönes Leben und keine Probleme ist ein siegreiches Leben, dann frage ich mich, was ist mit den Gemeinden in verfolgten Nationen? wo Riesenerweckung ist, aber haben die jetzt kein siegreiches Leben? Und ich denke mir, nein, ich sehe dort Leute, die so Vorbilder sind und die absolut im Sieg leben, oder? Darum ganz kurz 4 Punkte, wie ich das siegreiche Leben definieren würde. Du kannst die Liste für dich gerne weiter ausbauen. Sollen wir das lesen zusammen? Amen. Okay, Punkt Nummer 1, und das ist einfach meine Überschrift, das siegreiche Leben bedeutet, im Glauben zu bleiben. Im Glauben, in dem vollbrachten Werk Jesu stehen zu bleiben. Und alles andere, was ich jetzt vorlese, sind so Unterpunkte davon einfach, okay? Und da habe ich geschrieben, A, in tiefer Liebesbeziehung zu Jesus zu bleiben, aus Glauben und völligem Vertrauen. Amen. So, wenn wir siegreich sind, siegreich sein bedeutet, in tiefer Liebesbeziehung zu Jesus zu bleiben und ihm zu vertrauen. Amen. Nummer 1. Nächste, ein gesundes Herz zu bewahren, das aus Liebe dient. Ist manchmal eins der größten Siege, die wir weitertragen können in unserem Leben. C oder Nummer 3 heißt es, ein unverrückbares Festhalten an den Verheißungen und Zusagen Gottes. Und ich habe extra nochmal hingeschrieben, die gegenwärtigen, so die Verheißung Gottes für diese Erde, aber auch die Verheißung Gottes für die Ewigkeit. Und ich glaube, wir können nur wirklich siegreich vorangehen, wenn wir auch in Perspektive Ewigkeit leben. Amen. Es gibt ein noch besseres Leben nach dieser Zeit hier. Es hat hier angefangen. Wir haben die Fülle in Christus, aber das ist auch eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Und dann der letzte Punkt, dass wir bleiben in der Berufung Gottes als Salz und Licht der Erde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht wieder zurückdrängen lassen aus dem Raum, den wir schon eingenommen haben mit Gott, oder? Dass wir da drin bleiben, Botschafter und Verkündiger des Reiches Gottes zu sein, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu sind nicht nur die Prediger berufen, sondern wir alle, da wo Gott dich hingestellt hat, in deinem Leben, auf deiner Arbeit, dort bist du Licht und bist du Salz. Dort bist du die Hoffnung in Christus Jesus für die Menschen um dich herum. Und die Menschen um dich herum, sie brauchen dich, weil Jesus in dir lebt. Halleluja. Okay, so einfach als Fundament dazu. Jetzt gehen wir direkt rein in eine Bibelstelle in Epheser Kapitel 6. Und darin werden wir uns so ein bisschen bewegen. Und ich überspringe das hier. Epheser Kapitel 6 redet über einen geistlichen Kampf, der da ist. Wer hat das schon mal gelesen vielleicht von euch? Und vielleicht eine sehr interessante Stelle. Und Paulus spricht hier zu der Gemeinde in Ephesus und er sagt ihr ab Vers 10 Folgendes. Hier heißt es, im Übrigen, meine Brüder, natürlich auch Schwestern, seid stark oder werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen unsere Geschwister, nicht gegen Menschen in unserer Familie, in unserem Umfeld, sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten oder das Feld behalten könnt. Okay? Hier nochmal, unser Fundament ist der Sieg in Jesus. Amen. Guck doch mal deinen Nachbarn ganz kurz an und sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Sieger in Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Mir ist das so, so wichtig. Wir versuchen nicht erst irgendeinen Sieg selber zu erlangen, sondern Jesus hat mit seinem Leben für den größten Sieg unseres Lebens schon bezahlt. Amen. Und was wir tun, ist, das anzunehmen und in dem Sieg Jesu voranzugehen und Land einzunehmen. In unseren Familien, in unserer Stadt, okay? Darüber hinaus, auf dem Missionsfeld bis in die Nation hinein. Dieser Auftrag, den wir bekommen haben, geht hin in alle Nationen und verkündigt das Evangelium vom Königreich Gottes und macht Menschen zu meinen Jüngern. Aber hier sind einige interessante Sachen drin, die ich uns ganz kurz zeigen möchte, weil Nummer 1, der Feind ist besiegt. Wir haben den Sieg. Wir haben Waffen, die mächtig sind durch Gott, oder? Und das sehen wir manchmal, diese Waffen. Ich glaube, ihr als Gemeinde erlebt das einfach, wie viele Menschen gebetet sind und Heilung kommt. Wie viele Menschen gebetet sind, die unter dämonischem Einfluss sind und Befreiung geschieht. Und wenn der Name Jesus ausgerufen wird, gerade im Befreiungsdienst, das ist einer für mich der schönsten Dinge darin, dann siehst du, dass der Feind verloren hat. Der Feind, der Name Jesus hat so eine Kraft, oder? Und wenn der Name Jesus genannt wird, der Feind kann nicht stehen bleiben, weil es ist der Name dessen, der ihm den Kopf zertreten hat. Amen. Okay? Das ist unsere Ausgangsposition. Aber jetzt trotzdem, sagt Paulus, aber das ist ein Kampf, der tobt. Und dieser Kampf ist so da, dass wir sind das Licht und wir gehen in diese Welt hinein und wir breiten das Licht Gottes aus in der Finsternis. Wir sind schon Licht. Hier ist schon Licht. Amen. Hier ist Reich Gottes. Aber da draußen ist noch vieles, was finster ist. Und das ist auch, was wir sehen, oder? Wenn du dich umschaust, was sehen wir? Wir sehen, dass der Teufel kommt, um zu zerstören, zu stehlen und zu töten. Und wenn wir uns umschauen, wir sehen Menschen, die leiden unter Zerstörung, Tod und Diebstahl. Aber das Wunderbare ist der zweite Teil des Verses. Jesus, er sagt, ich aber bin gekommen, er ist schon gekommen, damit die Menschheit Leben hat und Leben im Überfluss. Leben gehört uns, nicht nur einfaches Leben, überfließendes Leben. Amen. Und wir wollen erlernen, dieses Leben für uns selbst aufrecht zu erhalten und fließen zu lassen, dann andere Menschen mit in dieses Leben hineinzuholen. Was für mich aber wichtig ist in diesen Versen, ist, dass wir verstehen, da ist ein Kampf da. Und ich finde, wir spüren den Kampf gerade dann, wenn wir uns aufmachen, das zu sein, wozu Jesus uns berufen hat. Botschafter an seiner Stadt, oder? Ich finde, gerade dann, wenn du anfängst, wirklich zu gehen und Botschafter zu sein, dann gehst du voran und spürst, wie irgendetwas versucht, dich zurückzudrängen. Und jetzt geht's darum, im Glauben zu bleiben und zu wissen, Gott ist mit mir und weiter zu gehen, oder? Aber manchmal geht es auch darum, die Taktiken des Feindes zu kennen und zu wissen, wie du die Waffen Gottes für dich selber einsetzen kannst. Und ich finde eine Stelle hier drin, hier sind für mich so ein paar Golden Nuggets drin in diesem Text von Epheser Kapitel 6, finde ich super interessant. Und hier sagt Paulus, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, damit wir standhalten können gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wenn ich die Bibel lese, dann nehme ich gern so einzelne Verse und versuche einfach, die so wirklich tief zu verstehen. Und bei dem Vers hier bin ich hängen geblieben und habe mir gedacht, hey, schau mal, Paulus hat sich irgendwas dabei gedacht. Er sagt, also ein Kunstgriff ist ja schon krass, oder? Oder listig zu sein alleine reicht ja eigentlich schon, oder? Aber er redet hier von den listigen Kunstgriffen des Teufels. Warum? Weil der Feind weiß, er kann uns nicht einfach überwältigen. Er weiß, er hat verloren. Und ich glaube, wir haben manchmal so, wenn wir über geistlichen Kampf sprechen, so ganz, ganz abstruse Fantasien, wie das aussieht, der Feind kommt und erschreckt uns. Und vielleicht haben wir zu viele Filme früher geguckt, die uns das irgendwie gezeigt haben. Der Feind, er kann nicht einfach kommen in unser Leben hinein und sagen, ich mache jetzt irgendetwas. Und dann sagen wir, in Jesu Namen raus und dann ist er weg. Amen. Und diese Vollmacht hast du, den Feind rauszuschicken aus deinem Leben. Aber die Bibel sagt hier, dass er kämpft durch listige Kunstgriffe. Und ich möchte uns einfach so ganz kurz ein bisschen die Taktiken des Feindes zeigen und dann länger zeigen, wie du die Waffen Gottes selber anwendest. Amen. Und wie du sagst, genug ist genug. Teufel, du musst rausgehen. Genug ist genug. Listige Kunstgriffe haben in meinem Leben keine Macht mehr. Weil ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind des Siegers. Amen. Okay, lass uns das ganz kurz anschauen. Ich finde das super interessant. Hier habe ich das einfach mal rausgeschrieben. Listige Kunstgriffe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Wahrheit für uns. Damit, wenn wir uns aufmachen, Gott zu dienen, wenn wir uns aufmachen, Menschen in unserer Umgebung mit der Liebe Gottes zu erreichen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass wir siegreich weitergehen können, okay? Weil wenn wir das kennen, dann sehen wir, wo der Feind versucht reinzukommen und wir können ihn leicht wieder raustreten. Amen. Aber wir müssen es wissen, weil die Bibel sagt auch, mein Volk hat Probleme aus Mangel an Erkenntnis. Hier, dieses Wort, was gebraucht wird für listige Kunstgriffe, ist dieses Wort Methodeia. Und das ist das griechische Wort dafür. Und schau mal, was das bedeutet, wenn man einfach tiefer in diesen einen Begriff reingeht. Das ist super interessant. Das heißt, das Folgen oder Vollziehen eines geordneten und gekonnten Ablaufs bei der Behandlung von etwas. Nach einem Planverfahren. Etwas nach den Regeln oder auf einem geordneten Weg tun oder anstreben, methodisch vorgehen. Jetzt im Neuen Testament immer negativ betitelt, die Methode, mit der die Gläubigen betrogen und vom Glauben weggebracht werden sollen. Weil der einzige Weg, dem Feind uns den Sieg zu rauben, ist, uns aus dem Glaubensleben, aus dem Glaubenswandel herauszubringen. Oder? So. Und das ist, wie er arbeitet, durch listige Kunstgriffe. Und hier steht, das Folgen oder Vollziehen eines gekonnten und geordneten Ablaufs bei der Behandlung von etwas. Wer von euch war in der Nachfolge schon mal so richtig entmutigt gewesen? Und hat sich gedacht, Mann, wenn das so weitergeht, ich habe gar keine Ahnung, wie ich da wieder auf die Füße komme. Oder ich heb meine Hand auch mit. Oder? Wir kennen doch diese Zeiten. Aber wenn wir da reingehen und schauen uns an, hey, wann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir so entmutigt waren, dass wir dachten, hey, wir brauchen ein ganz neues Befreiungsseminar nochmal zum dritten Mal, um hier wieder rauszukommen. Dann sehen wir, dass es nicht an dem Punkt angefangen hat, wo wir denken, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Sondern, dass es viel früher angefangen hat. Und das ist, was der Feind versucht, kleine Samen des Unglaubens in unser Leben hineinzusehen, die er dann füttert und die wachsen und wachsen, damit er von uns rauben kann, was ihm überhaupt nicht gehört. Und das soll aufhören, oder? Amen. Ich glaube, das ist, wie der Feind Ehen zerstört, Familien zerstört im Reich Gottes, wie der Feind Dienste zerstört und Beziehungen zerstört ist, durch ganz kleine Dinge, mit denen er anfängt. Sehen die Gedanken oder in die Herzen hineinzusehen, oder? Und dann geht es weiter und weiter. Und dieser Prozess, wir lesen hier das Folgen oder Vollziehen eines geordneten Ablaufs, kann manchmal über Tage, Wochen, Monate oder Jahre gehen. Und darum ist wichtig, welche Gedanken lassen wir zu? Welche Saat lassen wir in unser Herz hinein? Es kann sein, dass es uns heute so unbedeutend vorkommt, aber dass es in einem Jahr von hier ein Riesenproblem wird, oder? Und noch ein ganz kurzes Beispiel hierzu einfach. Sagen wir einfach, hey, das ist irgendwie heute Abend ist Gottesdienst hier und du spürst schon eine Woche vorher, ich sollte dort sein und Gott will dort was tun. Und jetzt wirst du angegriffen und davon abgebracht, hier heute Abend hinzukommen. Ist ja nicht so, dass dich irgendeiner anschreit und sagt, hier bin ich und du denkst dir, oh nein, ich gehe nicht oder so, oder? Sondern jetzt ehrlich, wie ist es, oder? Du gehst montags auf die Arbeit und montags auf der Arbeit hast du eine Begegnung mit deinem Chef und die ist echt negativ und zieht dich erst schon mal runter. Und jetzt hast du die Entscheidung zu proklamieren und zu sagen, nein, ich segne, ich liebe, ich diene weiter, oder du lässt das so ein bisschen in dein Herz rein, oder? Und dann fährst du im Auto am Mittwoch, okay, und du hast es schon irgendwie mit dir mitgenommen und dann nimmt dir die Vorfahrt und es zieht dich noch mehr runter. Und dann bricht so eine kleine Diskussion zu Hause aus mit dem Ehepartner oder mit den Kindern, oder? Und du denkst dir, oh nein, fühl mich so schlecht. Vielleicht überreagiert, die Gedanken zugelassen, oder? Und dann wachst du auf am Samstagmorgen und dann fühlst du noch so ein ganz leiser Husten ist da oder so ein bisschen Schnupfen. Und jetzt denkst du dir, ey, es ist einfach so ein subtiles Beispiel, aber ey, ich bleib doch zu Hause, oder? So, ich möchte einfach das so runterbrechen, um uns etwas zu zeigen, dass die größten Herausforderungen, die größten Niederlagen, die der Feind in unserem Leben hervorbringen möchte, fangen irgendwo in diesem Montag an, der 5 Jahre vorher sein kann. Oder? Und wir wollen lernen, es zu erkennen und die Wahrheit zu proklamieren und diese Dinge aus unserem Leben herauszubringen. Amen? Amen? Okay. Eine ganz kurze Sache hier noch, das ist auf der PowerPoint nicht drauf, in diesem Epheser Kapitel 6 und hier ist Vers 13 und ich finde Vers 13 super interessant. Hier heißt es, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und ich habe eine Sache für mich verstanden, persönlich, oder bin dabei, noch weiter zu verstehen, ist, dem Feind geht es immer um Territorium. Okay? Und Territorium meine ich nicht dass wir jetzt territoriale Christen sein müssen, wer in welche Gemeinde geht, sondern Territorium unseres Lebens. Okay? Land, das wir schon eingenommen haben, zu behalten. Darum geht es eigentlich. Weil Paulus sagt hier, hey, pass auf, nachdem du alles wohl ausgerichtet hast, und das kann sein, du hast diesen geistigen Durchbruch gehabt, oder? Und du merkst, dass was Neues freigesetzt worden, eine neue Gabe, die dir Gott gegeben hat, eine neue Offenbarung, eine neue Freude, ein neues Feuer, eine neue Zerbrochenheit für die Verlorenen in deiner Familie. Und du fängst mit der Fürbitte an und die erste Person kommt zu Jesus. So, es geht darum, wenn etwas gegeben und aufgebrochen ist, dass wir stehen bleiben und das Feld behalten können. Es nicht mehr abzugeben, zu sagen, ich lasse mich hier nicht mehr rausdrängen. Ich gehe weiter mit Jesus, oder? Und so wollen wir Land einnehmen. Das erste Land ist das Land unseres persönlichen Lebens. Unter die Herrschaft und die Ordnung Gottes zu bringen, oder? Das Land unserer Gedanken, wir reden gleich noch mehr darüber, oder? Das Land unserer Ehe, unserer Familie und dann aber von Gott auch gesandt zu werden, in unser Umfeld Land für Jesus einzunehmen. Amen. Und das ist mir so wichtig. Es geht eigentlich nicht mehr so sehr um uns. Also Gott liebt uns, aber wir sind ja schon gerettet, oder? Wir sind ja schon befreit, oder? Wir haben ja schon Wiederherstellung erlebt. Es muss der Punkt kommen, wo wir sagen, das Land meines Lebens ist unter der Herrschaft Gottes. Ich möchte jetzt weitergehen und Land einnehmen, um andere Menschen aus der Finsternis herauszureißen und sie in das Licht Gottes hineinzustellen. Amen? Okay? So, es geht um Territorium. Und jetzt ist eine Sache für mich, die ganz, ganz wichtig ist. Und das ist, wo spielt sich dieser geistliche Kampf eigentlich ab? Und wenn man das Leute fragt, ich weiß, ihr glaubt es nicht, aber manche Leute denken so, oh, das ist, wenn ich schlafe, dann habe ich nachts einen Angriff im Traum. Und ich sage, wenn das geistige Kampf ist, das ist einfach, weil du musst nichts machen, du musst einfach nur sagen, im Namen Jesus, und die Anfechtung ist vorbei. Der Feind hat keine Macht über dein Leben, oder? So, das heißt, wo spielt sich dieser geistige Kampf am meisten ab? Und einige, die meisten von euch werden das wissen, ich zeige es euch trotzdem, weil mir das so wichtig ist. Und schau mal hier. Ganz kurz lese ich noch, welche Waffen Gott uns gegeben hat, und dann zeige ich uns, wo sich der Kampf abspielt. Vers 13 oder 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, okay? Das sind die Waffen, die wir haben, ist für euch zu klein zu lesen. Aber das erste ist, und an den Waffen sehen wir, wo sich der Kampf abspielt. Ich finde es super interessant, diese Gegenüberstellung zu machen. Wir machen das einmal zusammen, okay? So, die Rüstungsteil unserer Waffenrüstung Nummer 1 ist der Gürtel der Wahrheit. Was bedeutet das? Womit werden wir angegriffen im geistlichen Kampf? Lüge, oder? Nummer 2, Rüstungsteil, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Womit werden wir angegriffen in diesem Kampf? Oder Verdammnis, Anklage, ne? Dass wir doch nicht und so weiter. Und dann Nummer 3 sind die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Was ist, faule Füße, genau, richtig. Was ist das Gegenteil von Bereitschaft? Oder? Angst, ja, Faulheit auch, kann auch sein, genau. Aber auch Angst. Oder Einschüchterung, oder? Und viele Leute werden damit beschossen. Das Evangelium hat Kraft und der Heilige Geist lebt in uns. Jedes Mal, wenn wir das Evangelium predigen zu Menschen, die Reaktion ist erstmal egal, hat das Wort Kraft, oder? Wir haben ein Wort, das Kraft hat zur Rettung für jeden, der glaubt. Aber wenn wir gehen wollen und verkündigen wollen, erleben wir, dass wir genau das Gegenteil gegen uns kommt von diesen Schuhen der Bereitschaft. Deswegen haben wir sie, oder? Zum Beispiel Angst, ne? Wer kennt das von euch? Du bist in der Tankstelle, du siehst eine Person, der geht's nicht so gut, dein Herz fängt an zu klopfen, du sollst dieser Person einfach sagen, Jesus liebt dich oder kann ich für dich beten? Und in dem Moment merkst du, ob die Schuhe der Bereitschaft fest sind. Und meistens ist es so, du stehst dort und dein Herz klopft und alle Szenarien gehen dir durch den Kopf, oder? Was ist, wenn die Person mich ablehnt? Das wäre der Weltuntergang. Ich würde sterben, wenn diese Person sagt, ich will das nicht hören. Und, oder all diese Dinge. Und wir erleben, wir werden beschossen mit Angst und. Aber wenn wir dann rational denken, eigentlich, selbst logisches Denken hilft darin, hilft nicht immer im geistigen Kampf, aber hier drin eigentlich, was soll geschehen, oder? Ich sage, hey, hast du schon mal gehört? Jesus liebt dich. Die Person sagt entweder, wow, habe ich noch nie gehört, oder lass mich in Ruhe. Auch die Leute, die oft sagen, lass mich in Ruhe, kann sein, dass dieser Saat so tief reinfällt in ihr Herz und du das gar nicht siehst in dem Moment. Aber was soll geschehen? Und wir haben manchmal Todesangst, oder? Vor wir das Evangelium verkündigen und du siehst, hier ist eine geistliche Welt, die versucht zurückzudrücken. Weil diese geistige Welt manchmal mehr weiß, welche Autorität wir haben, als wir es selber wissen. Weil der einer ist, der weiß, wenn das Wort aus unserem Mund ausgeht, das Wort hat Kraft, Ketten zu zersprengen, Knechtschaft zu zerbrechen und Menschen aus einem ewigen Tod in ein ewiges Leben hineinzuretten, oder? Okay, nächster Rüstungsteil, wir haben ein Schild des Glaubens, das ist das Gegenteil von Glaube. Oder Zweifel, ne? Oder auch Ängste oder was auch immer. Dann Helm der Hoffnung, was ist das Gegenteil von Hoffnung? Oder Hoffnungslosigkeit, oder? Entmutigung, genau. Ich würde auch ein paar Dinge hier nennen, von denen, glaube ich, von denen wir alle wissen, dass wir davon öfters angegriffen wurden. Was ist das Gegenteil von Hoffnung? Schwermut. Bedrückung, Depression, oder? Ich habe das Hoffnung immer mit der Zukunft zu tun hat, mehr, okay, Glaube für die Verheißung, aber Hoffnung hat auch damit zu tun, was auf mich zukommt. Und ich glaube, hier ist der Feind so ein Profi da drin, uns anzulügen und so eine Decke auf uns draufzulegen. Und darum sind viele Christen da, die gehen abends nach so einem Gottesdienst so richtig erfüllt mit dem Heiligen Geist, gehen wir dann manchmal ins Bett und wachen morgens auf und das Denken fängt an und dann merken wir, oh, das ist so eine Schwermut und der Helm sitzt doch nicht so fest. Aber das muss nicht sein in unserem Leben. Amen. Wir dürfen lernen, den Sieg durchzubringen. Das bedeutet, der Hauptangriffsbereich ist in den Gedanken. Okay? Und wir haben all diese Dinge, von denen Paulus redet. Er redet von bestimmten Fürstentümern, wirklich so eine alles Mögliche. Aber es ist runtergebrochen. Der Angriffsbereich ist die Schaltzentrale hier oben. Weil wie wir denken, so handeln wir. Wie wir denken, wenn wir denken, ich kann es nicht, dann bremst uns das. So, aber Gott hat uns diese Rüstung gegeben, damit wir frei sein können. Damit wir diese Freiheit auch in den Gedanken behalten können und voller Autorität und Mut und Hoffnung weiterlaufen können. Amen. Und wir brauchen einander. Es gibt Zeiten, da brauchst du, dass ein Leiter für dich betet. Es gibt Zeiten, da brauchen wir uns als Gemeinde. Darum sind wir keine Einzelkrieger. Wir sind als ein Volk zusammengestellt, okay? Aber trotzdem haben wir alle Autorität von Gott bekommen. Jeder einzelne von uns. Ich glaube nicht, dass ich ein bisschen mehr Autorität habe als irgendjemand anderes, weil ich glaube, wir haben alle von Gott Vollmacht bekommen nach Lukas 10, 19 über alle Gewalt des Feindes. Und ich liebe diese Bibelstelle, weil da steht einfach, wir haben Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Und alle Gewalt, wie viel bleibt da noch übrig? Oder? Amen. Halleluja. Schau doch mal deinen Nachbarn bitte noch einmal an, wenn das okay ist, und sag mal, du hast Vollmacht. Amen. Du hast Vollmacht. So, jetzt aber ganz kurz dazu, wie wenden wir die Waffen Gottes an? Und wir wenden die Waffen Gottes oft an für andere, aber wie wenden wir die Waffen Gottes für uns an? Wie ziehen wir diese Waffenrüstung an? Paulus sagt, zieht an, wie ziehen wir an? Ich kenne alle möglichen Theorien, wie wir anziehen. Leute sagen, ich stehe morgens auf. Und dann symbolisch nehme ich die Schuhe und ziehe sie an. Und ich denke, das ist cool, das kann uns helfen, aber das ist nicht wirklich, wie wir die Waffenrüstung anziehen. Wenn wir das zusätzlich machen, preist dem Herrn, wenn das die einzige Art ist, das so ganz funktioniert. Ich bin mir nicht sicher da drin, okay? Und es gibt zwei Arten, wie wir die Waffenrüstung anziehen. Ich möchte über beide kurz reden, über eine vor allen Dingen. Und wir lesen das nochmal, wenn wir sehen, ab Vers 16. Und es ist interessant, in der Waffenrüstung Gottes wird nochmal eine Unterteilung gemacht. Wir sollen die ganze Rüstung anziehen. Aber dann steht hier zwei Worte, die mich so nachdenklich gemacht haben, weil in Vers 16 sagt Paulus dann, vor allem aber. Okay, hier ist etwas nochmal herausgehoben. Jetzt vor allem aber, und jetzt kommt, was wir ergreifen sollen. Ergreift den Schild des Glaubens, vor allem. Und dann, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das sind diese Pfeile, die oft auf unsere Gedankenwelt, auf die Seele, auf die Emotion abgeschossen wird. Aber wir haben ein Schild, das nicht manche Pfeile abhalten kann. Alle feurigen Pfeile. Amen. Halleluja. Und dann sagt er weiter hier, und nehmt auch den Helm des Heils, okay? Und in 1. Thessalonicher wird er genannt, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Und dann, und das Schwert des Geistes. Das ist eigentlich die einzige Waffe zum Angriff in dem Ganzen hier, oder? Alles Rüstung, alles Defense. Und dann ist einmal dieses Schwert des Geistes da. Und dann wird gesagt, welches das Wort Gottes ist. Ich möchte uns sagen, wie wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und ich möchte, dass wir das für uns annehmen und praktizieren. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit möchte Gott ein Volk von mündigen Königen und Priestern ausrüsten. Amen. In dieser Zeit, die unabhängig von Umständen, die um uns herum sind, die Siegesfahne Jesu hochhalten und ein Anker der Hoffnung werden für andere Menschen, an dem sie sich festhalten können, so lange, bis sie selbst wieder ausgebildet sind, diese Siegesfahne hochzuhalten. Amen. Es ist die Zeit, wo Gott sein Volk in die Reife hineinführt. Und wie wir die Waffenrüstung anziehen, kann manchmal, wenn man das hört, so einfach sein, dass es uns schon wieder zu einfach ist. Und manchmal wollen wir so ganz starke, übernatürliche Sachen hören und immer was, auch was Neues ist ja schön, oder? Und dann kommen wir zurück zu den Basics und denken uns, echt so einfach. Und ja, so einfach. Und wir müssen auch stehen in diesen Grundlagen. Amen. So, die erste Art, wie wir die Waffenrüstung anziehen, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist so wichtig und hat so eine Kraft. Und ich sehe, dass Gott uns, auch mich selber als Christen dieser Zeit, tief verwurzeln möchte in seinem Wort, damit die Fundamente des Wortes in unserem Leben tragen. Über den Heiligen Geist wird gesagt in Johannes Kapitel 16, dass er uns an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Aber wenn wir nicht wissen, was Jesus gesagt hat, wie soll der Heilige Geist uns zur richtigen Zeit erinnern, oder? Und dann kommen diese feurigen Pfeile manchmal durch, weil wir wissen nicht genau. Und da ist keine Substanz, die der Heilige Geist rausholt und uns erinnern kann, oder? So Nummer eins, wie wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, ist durch das Wort Gottes. Hier haben wir es. Und das Interessante in dieser Bibelstelle ist, hier, das Wort Gottes meint nicht so einfach das geschriebene Wort. Also es ist nicht so effektiv, wenn wir die Bibel einfach zu Hause liegen haben, offen, und sagen, okay, Feind, ich bin Sieger, da liegt die Bibel und das Wort hat jetzt Kraft, okay? Sondern es ist ehrlich interessant, dass hier im Griechischen wird das Wort Rhema gebraucht oder Rhematos gebraucht, okay? Und dieses Wort meint das Wort Gottes, aber das angewandte oder wirksam gemachte Wort Gottes, okay? Und hier geht es darum, dass wir den Sieg Jesu aufrechterhalten in unserem Leben, darin bleiben, okay? Dass unsere Gefühle und Gedanken nicht immer abschwingen und wir in dieser Achterbahn fahren durch das Wort Gottes, aber das wirksam gemachte Wort Gottes. Und ich weiß, dass eine Sehnsucht im Herzen Gottes, dass sein Wort in unserem Leben wirksam wird. Amen. So, wie wird das Wort in unserem Leben wirksam? Ich habe einfach so drei Punkte aufgeschrieben, weil dieses Wort, Rhema-Wort, ist wirksam oder auch angewandt. Und das ist, wo wir das Wort lesen, aufnehmen, aber dann auch anfangen, das Wort Gottes auszusprechen und zu proklamieren und sichtbar zu machen, indem wir das Wort Gottes reden oder beten, okay? So, wie kommen wir dahin? Und ich weiß, wir leben das schon, aber wir wollen tiefer da rein. Ich bin mit dabei. Und das erste ist unsere Beziehung zum Wort Gottes in unserem Leben, oder? Und das ist, damit das Wort wirksam werden kann, leben wir im Wort Gottes. Und ich finde, die Bibel sagt, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was vom Mund Gottes ausgeht. Wenn ich die Bibel lese mit dem Heiligen Geist zusammen, nicht einfach als ein theologisches Regelwerk, okay, als Beziehungsbuch, Liebesbeziehung zu Jesus. Und wenn ich so da reingehe, je mehr ich da drin lese, merke, je mehr Hunger habe ich, je mehr füllt das meinen Geist auf. Amen. Das Wort Gottes. Und wir werden gleich beten, dass Gott uns einen neuen Hunger gibt, sein Wort als Speise zu uns zu nehmen. Amen. Okay. Dann Punkt Nummer zwei habe ich geschrieben, dass wir unter der Verkündigung des Wortes sitzen. Weil, ist interessant, die drei Dinge, die wir vor allem ergreifen sollen, ist Glaube, Hoffnung und Wort Gottes. Amen. Und wodurch kommt denn Glauben? Wie wird denn der Schild des Glaubens stark? Die Bibel sagt uns durch Römer 10, Vers 17, das Hören des Wortes Gottes. Amen. Und das ist, was ihr hier in der Gemeinde erlebt, was ihr habt, unter gesunder Lehre zu sitzen und die Lehre anzuhören, aber dann auch, wenn man das einfach tiefer hineingeht, so ein inneres geistliches Hören mit dem Wunsch, dass der Geist das aufnimmt, das Wort Gottes. Amen. Und dann Punkt Nummer drei ist das Proklamieren und das Beten und das Aussprechen des Wortes Gottes in unserem Leben. Halleluja. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt und sehe das, dass wenn wir das Wort Gottes beten und aussprechen, das Wort hat eine unglaubliche Kraft. Amen. Weil die Bibel sagt, Jesus sagt, die Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Amen. Und an seinem Wort, da zerschellt alles, was keinen Bestand in unserem Leben haben darf. Weil das Wort Kraft hat. Glauben wächst in uns. Glauben kommt in uns hervor. Und hier einfach noch eine Bibelstelle aus Johannes Kapitel 7, 38. Hier heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Es ist mir nochmal wichtig, dass wir da hinzukommen. Aus uns fließen Ströme des lebendigen Wassers. Jesus kam, um Leben zu geben, Johannes 10, 10, und Leben im Überfluss. Aber wenn wir glauben, an ihn glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und es kann sein, dass wir da Dinge sind in unserem Leben, die wir glauben oder annehmen, die sie ihr Fundament nicht haben auf dem geschriebenen Wort Gottes. Amen. Aber wie die Schrift gesagt hat, Halleluja. Wir haben eine sehr gute Mentorenschaft einfach für unseren Dienst, für unseren Missionsdienst auch. Und meine Mentorin hat einmal gesagt, hey Nathanael, die Vision von eurem Dienst, stell sie auf das Wort Gottes. Betet zu Gott um Bibelstellen, die einfach ein Fundament geben für eure Vision. Und dann als Team betet diese Bibelstellen. Und sie sagt, ihr baut ein Fundament im Geist, was nicht verrückt werden kann. Amen. Und so auch unser Leben. Lasst uns Bibelstellen beten und unser Leben auf diese wunderbaren, wunderschönen Zusagen und Verheißungen Gottes stellen, oder? Amen. Und dann können wir, wenn diese feurigen Pfeile kommen, sie selber für uns abwehren. Weil ganz oft, was wir tun auch, natürlich, wie gesagt, wir dürfen Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen, auch ich manchmal, wenn ich eine schwierige Phase habe und ich rufe jemanden an oder mache ein Skype- oder Zoom-Gespräch, vielleicht mit Edmund oder so, ne? Eigentlich, was die Personen tun, um uns zu helfen, unsere Leiter ist, sie gebrauchen das Rema-Wort und bringen es in unser Leben hinein. Oder? Das Wunderbare ist aber, wir dürfen selber auch lernen, selbst dieses Rema-Wort in unser Leben hineinzubringen. Damit wir reif werden und wiederum anderen dieses Rema-Wort bringen können. Oder? Die Bibel lehrt uns und zeigt uns, dass wir die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit uns frei macht. Die Wahrheit ist hier in diesem Buch geschrieben, in diesem wunderschönen Buch. Die Wahrheit bringt Freiheit in unser Leben. Und durch dieses Wort, wenn wir es anwenden und aussprechen über Menschen und beten über Menschen, kommt Freiheit in das Leben von Menschen hinein. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Befreier. Halleluja. Amen. Wir können alle freisetzen und alle befreien. So, wir haben gehört, wie legen wir diese Rüstung an? Wie legen wir die Rüstung an? Nummer eins. Dürft reinrufen. Oder? Bibel lesen. Aber dass das Wort Gottes wirksam wird in unserem Leben. Rema-Wort wird. Nicht nur, was wir wissen, sondern dass es dann aus uns herauskommt, dieses Wort. Amen. Halleluja. Es funktioniert. Wirklich. Und Bibel lesen manchmal so, soll ich wieder lesen? Das hat so eine Kraft. Ich war vor ein paar Tagen draußen, habe einfach Bibel gelesen, angefangen Hebräer zu lesen. Und ich bin so in Hebräer hängen geblieben, weil Gott so zu mir geredet hat, dass aus einem Kapitel Bibellesezeit so eine lange Zeit wurde. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Ich war so gefüllt. Einfach nur von dem Wort des Lebens, weil der Heilige Geist es für mich lebendig gemacht hat. Amen. Lasst uns speisen vom Wort. Ganz kurz Nummer zwei, wie wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, der zweite Punkt. Und das ist interessant, wir haben in Vers 16, was wir vor allem ergreifen sollen. Und dann in der Schlacht, da kommt es gut zum Ausdruck, in anderen Übersetzungen ist es manchmal ein bisschen schwer übersetzt. Aber in Vers 18 steht dann Folgendes. Und hier ist, wie wir die Waffenrüstung auch anziehen. Und zwar, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Amen. So, wir ziehen die Waffenrüstung auch an Punkt Nummer 2 durch Gebet, durch einen Lebensstil des Gebets, okay? Das heißt, nicht immer nur 3 Stunden in der Kammer zu sein, sondern im Herzen, im Geist mit Gott verbunden zu bleiben und diese Liebesbeziehung mit ihm aufrecht zu halten. Das Interessante ist aber, dass Paulus verschiedene Arten des Gebets nennt in diesem einen Vers. Er sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Hier ist dieser Lebensstil des Gebets gemeint. Ein kleiner Vers, so viele Dinge, wir kommen gleich zum Ende. Dann sagt er, indem wir im Geist beten, okay? Und hier kann es sein, im Heiligen Geist, vielleicht auch in neuen Sprachen zu beten, ne? Eine andere Form des Gebets. Dann Nummer 3 sagt er, flehen im Geist und redet über Flehen im Geist. Dann redet ihr über das Wachen in aller Ausdauer, oder? Und dann als nächstes Fürbitte für alle Heiligen. Und ich möchte uns hier sagen, dass in diesem einen Vers, sagt Paulus, wir ziehen die Waffenrüstung an durch Gebet, nennt verschiedene Formen des Gebets. Gebet hat so viele Facetten, weil es eine Liebesbeziehung ist. Aber auch, weil Gott uns das Gebet gegeben hat, als etwas, wo wir Autorität ergreifen können in dieser Welt, als Botschafter Gottes, die gesandt sind, um die Finsternis zurückzudrängen durch das Licht Gottes. Amen. Und dann nennt er diese verschiedenen Formen des Gebets. Und wir sehen diese verschiedenen Formen des Gebets auch im Leben von Jesus. Wir sehen, wie Jesus auf dem Berg war, die ganze Nacht, und er redete vielleicht einfach mit dem Vater. Wir wissen nicht genau, wie das aussah. Und dann sehen wir, wie Jesus manchmal eine Gebetsform anwendet, die mehr ein Befehlen und Gebieten ist. Zum Beispiel jedes Mal, wenn es um Krankheit ging, Stürme, Dämonenaustreibung, wenn da ein Kampf war, wenn da Widerstand kam, sehen wir nicht, dass Jesus ein Bittgebet gebetet hat, auch bei den Jüngern nicht, sondern er ergriff im Gebet die Autorität Gottes und er befahl dem Wind. Er befahl dem Geist. Und weißt du, was wir auch tun und ihr auch, was wir für andere Leute tun, dürfen wir für uns selber anwenden. Wenn jemand zu mir kommt und sagt oder zu jemandem von uns und sagt, hey, ich brauche Gebet. Ich habe diese und diese Anfechtung, diesen Angriff. Irgendwas zieht mich runter. Was tun wir? Wir nehmen Autorität ein im Gebet, oder? Und wir sagen in Jesu Namen, diese Schwermut muss gehen. Amen. Und diese Autorität, lasst sie uns ergreifen täglich und auch in unserem Leben anwenden, oder? Dass wir, wenn wir merken, da ist Widerstand da, wir bleiben in dieser Beziehung zu Gott im Gebet und wenn wir merken, da ist Widerstand da, wir fangen an, selber die Autorität zu ergreifen. Du hast Vollmacht bekommen. Alle Jünger, die Jesus aussandte, allen Jüngern gab er Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Du hast Vollmacht. Du darfst anfangen, auszusprechen. Du darfst anfangen, gegen die Lügen, die dein Leben in deinem Leben sind, die Wahrheit des Wortes Gottes auszusprechen. Du darfst aber auch Geister von Durcheinander und Trennung und Streit aus deinem Leben rausschmeißen, indem du sagst, in dem Namen Jesus, ich gebiete, dass jede Unordnung aus meiner Familie jetzt gehen muss, oder? Und dann zeigt uns Gott im Wort, wenn der Durchbruch im Geist kam, den Plan, wie wir die Ordnung Gottes aufrichten können, oder? Und so arbeitet Wort und Geist, Wort und Gebet zusammen, um siegreich im geistlichen Kampf zu sein. Amen. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen an der Stelle und zum Ende gekommen. Ich lese noch mal eine Stelle vor, die wir jetzt oft gehört haben. Und hier heißt es, Lukas 10, Vers 19, Jesus sendet die Jünger aus und Jesus sendet uns aus. Er hat uns ausgesandt in diese Welt. Amen. Salz und Licht zu sein. Du bist Licht in dieser Welt. Egal, was deine Gefühle dir sagen, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du von Neuem geboren wurdest, dann bist du das Allerheiligste, der Tempel des Heiligen Geistes geworden. Da, wo du bist, ist Licht. Da, wo du bist, Jesus selbst ist da. So wie damals im Tempel dieser allerheiligste Raum war, wo die Bundeslade stand, das bist du jetzt geworden, als Kind Gottes. Da, wo du bist, Gottes Gegenwart ist da. Jesus selbst ist da. Die Autorität Gottes ist da, ist in dir. Und du darfst neu lernen, sie anzuwenden. Als Jesus dich ausgesandt hat, er hat das zu dir gesagt. Siehe, ich gebe dir Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird dir in irgendeiner Weise schaden. Amen. Der Vater spricht heute zu uns. Siehe, ich gebe dir Vollmacht. Siehe, ich gebe euch Vollmacht. Und vielleicht können wir unsere Augen schließen, einfach so für einen Moment. Und wir wollen auch gleich nochmal so eine Zeit einfach nehmen, wo wir für Ausrüstung beten, Freisetzung beten, wo wir vielleicht für neue Aussendungen beten. Weil diese Erde braucht uns, weil sie Jesus braucht und er in uns lebt. Amen. Ich möchte, dass wir einfach in unser Herz einfach so hineinschauen, dass wir vielleicht heute Abend so neu eine Entscheidung zusammentreffen und dass wir sagen, Jesus, ich möchte selbst die Waffenrüstung Gottes anziehen und festschnüren und festhalten. Und dass wir für uns einfach selbst auch neu erkennen, Gott, du hast mir alles gegeben, was dafür nötig ist. Und in der Gemeinschaft dürfen wir uns dazu anspornen, oder? Und hey, komm, wenn du möchtest, dann darfst du einfach beten in deinem Herzen. Du kannst es laut oder leise machen. Und einfach dich heute Abend zu entscheiden, neu für ein Leben im Wort, im wirksam gewordenen Wort Gottes. Und ich will gleich für dich beten, dass es einfach neu freigesetzt wird. Diese Liebe, dieser Hunger, dieses Rema-Wort, das du selber prophezeien und aussprechen darfst. Es gibt eine Prophetie, wo wir keinen Fehler machen können. Und das ist, wenn wir das Wort Gottes prophezeien. Amen. Und dann auf der anderen Seite auch, wo wir vielleicht müde geworden sind, dass wir uns heute Abend neu entscheiden. Gott, gib mir neu dieses Feuer des Gebets. Zünd mich neu an mit dieser Leidenschaft des Gebets. Ich, wie Jeremia sage, wenn ich nicht mehr, selbst wenn ich nicht mehr will, ich kann nicht anders, weil da ist etwas, das brennt wie Feuer in meinen Gebeinen. Und ich kann nicht anders, als zu verkündigen. Ich kann nicht anders, als mit dir in Verbindung zu bleiben, oder? Und wir wollen beten, dass Gott ein Feuer heute Abend anzündet. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich entscheide mich neu dafür, aber ich brauche dieses Feuer des Heiligen Geistes. Ich möchte so diese neue Taufe, dieses neue Eingetauchtsein in seine Kraft, in sein Feuer. Er ist heute Abend hier. Und die Bibel lehrt uns, er selber ist der Täufer im Heiligen Geist und im Feuer. Und ich glaube, dass der uns heute Abend neu eintauchen möchte in diesen flüssigen Strom des Feuers des Heiligen Geistes. Damit die Flamme Gottes neu brennt in unserem Leben. Damit die Flamme Gottes neu brennt in deinem Leben. Und hey, weißt du, das ist keine Show hier, sondern Gott selbst ist hier. Die Salbung ist da, weil der Heilige Geist da ist. Und wenn du dein Herz öffnest und entscheidest, die Salbung wird heute Abend das Joch zerbrechen. Deine Offenheit, dein Hunger, dein Ja zu Jesus bahnt den Weg, dass Gott heute Neues in dir freisetzen kann. Ein neues Feuer freisetzen kann. Amen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das haben, streck doch mal einfach mit mir einfach mal deine beiden Hände aus zu Jesus. Und fang einfach an zu beten und sag ihm, Herr, ich brauche dich ganz neu. Und ich entscheide mich ganz neu, hineinzutreten in alles, wofür du schon bezahlt hast. Ich öffne mein Herz ganz neu heute Abend. Und ich sage dir, Herr, ich gebe mich neu hin in diesen Lebensstil von deinem Wort und von Gebet. Danke, Vater, für deine Liebe, das Feuer deiner Liebe, Herr. Das Feuer deiner Liebe, Herr. Rabinde de koshende berebrotu tondolo kema. Halleluja. Danke, Jesus, für neue Ausrüstung, die gerade jetzt fließt. Danke, Herr, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast, Herr. Und heute Abend fließt neues Feuer. Neue Ausrüstung in den Namen Jesus. Neues setzt du frei, Herr. Neuen Glauben setzt du frei. Neues Autoritätsbewusstsein setzt du frei über deine Gemeinde, um das gute Land einzunehmen, Herr. Das verheißene Land jetzt endlich einzunehmen, Herr. Das, wofür du schon bezahlt hast, jetzt endlich einzunehmen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, Jesus, Herr. Und danke, dass wir zusammen diese Waffe des Gebets heute ergreifen dürfen. Und dass wir sagen dürfen, Schwermut hat keinen Raum mehr über unser Leben. Und wir gebieten jetzt jeden Geist von Schwere, jeden Geist von Bedrückung. Du musst gehen in den Namen Jesus. Du musst rausgehen aus meinem Leben, aus unseren Familien in Jesu Namen. Das ist eine Salbung der Befreiung, die kommt. Das ist eine Salbung von neuer Ausrüstung, von neuem Glauben, die kommt. Danke, Jesus. Danke, dass wir auch in deinem Namen sogar gegen den Tod sprechen dürfen. Und dass wir sagen sollen, jeder Geist des Todes, heute, auch über Leute im Livestream, muss rausgehen in den Namen Jesus. Tod, du hast keine Macht über unser Leben. Tod muss gehen in Jesu Namen. Herr, weil der Leben im Überfluss fließt von dir. Fließt von dir, allmächtiger Gott, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus, für Freiheit. Freiheit im Geist. Danke, Jesus. Weißt du, ich erinnere mich gerade an diese Bibelstelle in Apostelgeschichte Kapitel 2, wo die Jünger im Obergemach sind und sie sind zusammen und dann kommt für jeden Kopf eine Flamme. Für jeden Kopf eine Flamme. Und das ist das Wunderbare, wenn Gott ausrüstet, er geht niemals an dir vorbei. Und ich habe irgendwie so diesen Eindruck, dass Gott heute eine Flamme ganz neu hat für jeden Einzelnen von uns, oder? Wir wollen noch einmal zusammen beten und dann möchte ich einfach auch so den Altarraum einfach öffnen, dass du nach vorne kommen darfst und einfach diese Entscheidung festzumachen. Ab heute werde ich das Leben des Sieges leben. Und hier werden die Leiter der Gemeinde sein, unsere wunderbaren Ältesten und Pastoren, die mit mir für euch beten werden. Und dass wir uns eins machen, das zusammen festmachen, dass wir sagen, ab heute ist dieses Leben, was ich lebe, ein Leben des Sieges. Ab heute, Feind, genug ist genug. Du hast genug geraubt, gestohlen und getötet, was dir gar nicht gehört. Ab heute halte ich es fest. Amen. Halleluja. Amen. Aber lass uns noch dieses eine zusammen machen. Ich glaube, dass Gott Flammen austeilen möchte. Leg einfach mal, wenn du möchtest, deine Hand auf deinen Kopf, okay? Amen. Und ihr dürft es alle machen. Auch vielleicht Lobpreisteam, wenn ihr nicht spielen müsst, eine Hand einfach auf den Kopf legen, wenn ihr wollt. Und lass mal unsere Augen schließen. Und jetzt wird was geschehen, okay? Und ich weiß nicht, wie das aussieht, aber wir wollen im Glauben unser Herz öffnen. Wir sehen in Apostelgeschichte Kapitel 2, und ich rede noch, obwohl wir unsere Hand auf den Kopf haben, wir sehen, dass Gott ausgießt und dass eine Flamme fülle jeden Kopf. Und dann sehen wir, kam Widerstand. Ich glaube, in Apostelgeschichte Kapitel 4 oder 5. Und die Gemeinde betet einfach nochmal. Und da steht am Ende wieder, und die Städte erbebte, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort in Freimut. Egal, wie viel wir schon empfangen haben, wir dürfen heute noch einmal empfangen. Und jetzt einfach schau einfach mit deinen Augen auf Jesus. Schau einfach, er sitzt auf dem Thron, schau ihn an, gerade jetzt. Gerade jetzt, seine Augen sind Augen aus Feuerflammen, sagt Offenbarung. Und ich sehe, wie dieses Feuer vom Thron Gottes jetzt kommt und sich auf deinen Kopf legt. Und Heiliger Geist, wir danken dir gerade jetzt, dass du Neues ausgehst und freisetzt. Danke für die Flammen, Herr, die auf jeden einzelnen Kopf kommen, Herr. Flammen der Ermutigung, Flammen der Erneuerung, Flammen des Durchbruchs, allmächtiger Gott, Herr. Flammen des Glaubens, Flammen von solcher Kühnheit, dass Menschen in unserem Umfeld plötzlich erschrecken und sagen, was ist mit dieser Person geschehen, die vorher noch so viel Furcht hatte und jetzt so mutig vorangeht. Danke, dass du ausgießt, allmächtiger Gott, Herr. Danke, dass so diese Flamme, das Feuer, das Licht des Himmels uns gerade jetzt berührt, auch in unseren Körper hineindringt, Herr. Und dass auch jetzt Krankheiten gehen, dass auch jetzt Schmerzen gehen, Vater Gott, dass Bedrückung in der Seele gehen, Vater. Weil Jesus, wen du frei machst, der ist frei. Und wir kennen die Wahrheit, du hast schon gesiegt, Jesus, Herr. Und wir rufen Freiheit aus in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Hey, wenn das Lobpreisteam, lass uns in dieser Gebetshaltung bleiben. Das Lobpreisteam wird uns in die Anbetung hineinführen. Und ich möchte diesen Altarraum hier aufmachen. Wenn du sagst, hey, ich möchte das nochmal festmachen, ich möchte mich mit jemandem eins machen, komm einfach hier nach vorne. Und wir wollen mit dir zusammen beten. Heute ist der Tag, wo du in etwas Neues hineinkatapultiert wirst. Diese Schildkröte ist wie die Schlange zertreten. Alles, was langsam war in deinem Leben, alles, was dich geistig aufgehalten hat, wo du Zeugnisse gehört hast und hast gesagt, hey, wann ist das endlich mit mir? Wann erlebe ich das endlich? Heute ist der Durchbruch da, weil Gott dem Feind in deinem Leben den Raum weggenommen hat. Und heute wirst du hineinkatapultiert in das übernatürliche Leben der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte dich einladen, wir stehen hier, komm einfach nach vorne, wenn du Gebet haben möchtest und dich eins machen möchtest für diesen Bereich. Amen.